بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 28. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله بيت الله زين الفيلم زين الصفوفيت محمد صلى الله عليه وسلم زين أنجه من كفاف من الأرض نيني من دين باشتن لاسم من نيجي تشفيصة نوغى الله من زغطات في الله سبحانه وتعالى أصلي شي ساي من أنس سودان غشك لا تكون جيهان لاسم الشيخ ساك تسفية إن شاء الله يتبع تماخن من دين تفتاتسيون فن الأربعين نووية دس أستفيرتش حديث في بليفرون فن إمام النووي رحمه الله. Und zu Anfang möchte ich euch mit dem Friedensgruß begrüßen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und bittet Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er euch für euer Kommen in den höchsten Paradies belohnt.
Und مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية فمن
في gewohnt liebe Geschwister, bevor wir inshallah mit dem nächsten Hadith weitermachen, mit der nächsten Überlieferung weitermachen, der Sheikh möchte von jemandem von euch erstmal hören, also wer das auswendig gelernt hat, erstmal einmal den 27. Hadith einmal auf Arabisch und einmal auf Deutsch, inshallah. Wir werden dann bereit, den Hadith von Nawas bin Salam und Yallahu'an vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu wiederholen. Freiwillig.
Artikel? Arabisch? Okay.
عن نواس بن سمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق واسم ما حاك على نفسك
في صدرك
في صدرك
وكرهت
أن يطلع
يطلع أن يطلع
أن يطلع عليه
الناس عليه الناس
عليه
الناس وكرهت أن يطلع عليه الناس.
رواه المسلم. وعن وابسة بن نعبت رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم أتيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال شئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. أسف في قلبك.
فقال
أسف في قلبك. البر نطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والاسم ما حكى في
وردد
وردد
في الصدر
وردد في الصدر
وتردد في الصدر
وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك
وأفتوك
وأفتوك.
أحسنت.
حديث صحيح حديث
حسن
رويناه
في مسندين
في مسندين
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 مسندي الإمامين أحمد
مسندين
الإمامين
الإمام أحمد
ابن حنبل والدارمي
أحمد
ابن حنبل
أحمد ابن حنبل
والدارمي نعم بإسناد حسن. بارك الله فيك. كويس في تقدم في العربية. دويتش أقبل.
رضي الله عنه بتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم sagte die Frömmigkeit ist die Güte des Charakters und die Sünde ist das, was in der Seele festhängt und das, wovon du nicht möchtest, dass die Menschen davon erfahren. Das ist ein Muslim. Und von Wabisa ibn Ma'da رضي الله عنه, der da sagte, ich ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und er sagte, und er fragte mich, bist du gekommen, um nach der Frömmigkeit zu fragen? Und sagte ja. Und da sagte er, befrage dein Herz, die Frömmigkeit ist das, womit deine Seele zufrieden ist und wodurch dein Herz, worauf dein Herz vertraut. Und die Sünde ist das, was in deiner Seele festhängt und das, was zwischen deiner Seele hin und das, was zwischen deiner Brust hin und her geht. Egal wie oft du auch von den Leuten beratschlagt wirst, berichtet in den beiden Musnadwerken von Hadith al-Hassan und berichtet bei den beiden Musnadwerken von Imam Ahmad ibn Hanbal und Ad-Darimi mit einer gesunden Überlieferungskette.
Sehr gut. Barakallahu fik. تعالوا بنا إخوتي إلى الحديث 28 حديث أبي نجيح الأرباب ابن ساري عن أبي نجيح الأرباب ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث مرة ثانية عن أبي نجيح العرباضي ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
Von Abu Najih al-Arbad ibn Sariyah radiallahu
anhu.
Von Abi Nujih al-Arbad ibn Sariyah radiallahu anhu. sagte, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, der sagte, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, hielt uns eine ermahnende Ansprache, von der die Herzen mit Furcht erfüllt wurden und die Augen Tränen vergossen. So sagten wir, O Gesandte Allah, dies ist wie ein Abschiedspredigt, rate uns darum. Er sagte, das heißt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich rate euch zur Gottesfurcht Allah gegenüber, den Mächtigen und Erhabenen und zum Hören und Gehorchen, selbst wenn ein Knecht, selbst wenn ein Knecht über euch zum Befehlshaber eingesetzt ist. Wer von euch lange am Leben ist, wird viel Meinungsverschiedenheiten sehen. So haltet euch an meine Sunna und an die Sunna der rechtgeleiteten, rechtschaffenen Nachfolger. Beißt mit den Zähnen darauf. Hütet euch vor den neuen Dingen in Glaubensfragen, denn jede neue Sache ist eine Neuerung und jede Neuerung ein Irregehen und jedes Irregehen führt ins Feuer, ins Höllenfeuer. Dies berichteten Abu Dawud und At-Tirmidhi, der gesagt hat, dies ist ein Hadith Hasan Sahih.
وكما تعودنا أن نقف بين يدي كل حديث عدة وقفات نبدأها ببيان بعض المفردات أي غريب الحديث أو ألفاظ الحديث أو معاني بعض الكلمات ثم نثني باستخراج بعض الفوائد من الحديث ثم نختم بذكر القواعد المستنبطة والمتعلقة بهذا الحديث فنبدأ بالوقفة الأولى بذكر مفردات الحديث في قول العباد بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله معنى وعظنا أي نصحنا وذكرنا فالوعظ أن يستخدم الواعظ أرق وأعذب الكلمات التي تحرك القلوب وتؤثر فيها من باب إصلاحها فمعنى وعظنا أي نصحنا وذكرنا نصحنا وذكرنا وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب الوجل بمعنى الخوف الشديد وجلت أي خافت أشد الخوف ودي من صفات أهل الإيمان إذا تليت عليهم الآيات أو النصوص المذكرة بالله وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار وجلت قلوبهم وجل القلب علامة إيمان فمعنى وجلت منها القلوب أي خافت أشد الخوف وظرفت منها العيون أي معنى ظرفت منها العيون أي سالت بالدموع سالت بالدموع والعين ما سميت عينا إلا لأنها ناضحة أي تنضح الدمع فإن لم تنضح العين دمعا فليست بعين فالذي لا يبكي من خشية الله ولا تدمع عينه فليعلم أن ليس له عين فعليه أن يبحث له عن عين لذا استعاذ النبي من عين لا تدمع فمعنى ظرفت منها العيون أي سالت بالدموع سالت بالدموع وفي قول النبي عليه الصلاة والتسليم عليكم بسنتي عليكم بسنتي أي إلزموها وتمسكوا بها والسنة بمعنى الطريق أي طريقتي إلزموها وتمسكوا بها وفي قوله عليه الصلاة والتسليم عضوا عليها بالنواجذ طبعا العض بمعنى التمسك بإحكام وبشدة النواجذ مؤخرة الأضراس الإنسان لما يكون حريص على شيء لا يريد أن يفلته يروح قابض عليه بأضراسه لكن هي عن شدة التمسك فمعنى النواجذ أواخر الأضراس والمراد هنا المبالغة في التمسك بالسنة في قول النبي بدعة أن كل بدعة ضلالة البدعة ما أحدث في الدين بغير دليل شرعي ما أحدث في الدين بغير دليل شرعي ومعنى كلمة ضلالة أي هلك هلك هذه عن الوقفة الأولى بذكر بعض المفردات الواردة في الحديث
Liebe Geschwister, wie wir auch immer vorgehen, wir werden inshallah erstmal die Begriffe, diese manche Begriffe von dieser Überlieferung erstmal erläutern und dann werden wir inshallah auf die Lehren, die man halt daraus zieht, eingehen. Beginnen inshallah erstmal die Begriffe. Der Prophet, der Gefährte, der sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Gefährten eine ermahnende Ansprache hielt. Also auf Arabisch heißt das Wa'azana. Das heißt Wa'azana, das heißt Nasahana wa Zakkarana. Das heißt, er hat uns einen Ratschlag gegeben und hat uns ermahnt und hat uns erinnert. Das heißt, daran erinnert, also an das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Ratschlag gegeben hat. Und bei der Maw'idah ist zu betonen, dass der Ermahnende, der sollte eigentlich sanfte und schöne Worte nehmen. Ja, das ist keine Erinnerung, in der er tadelt, sondern Al-Maw'idah, das ist eine Ansprache, die sozusagen die Herzen weich macht. Welche die Herzen weich macht. Deswegen sagte auch der Gefährte dann anschließend, der sagte, وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ, das heißt die Herzen, also von der die Herzen mit Furcht erfüllt wurden. Ja? Und وَجِلَتْ وَجِلَتْ مِنْهَا الْخَافَةَ تَشَتْ الْخَوْفِ, das heißt die Herzen sind voller Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala geworden. Das heißt, das ist eine noch höhere als Angst, nur Angst zu haben. Das ist Furcht. Eine Furcht, also eine richtig eine höhere Stufe als Angst. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie ermahnt mit Wörtern, welche ihre Herzen erreicht haben. Und deswegen ist das auch eine Eigenschaft der Gläubigen. Wenn die Verse Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verlesen werden, oder Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt werden, oder der jüngste Tag, oder das Paradies oder die Hölle, deren Herzen, die werden voller Furcht und Demut. Und wer dies nicht spürt, der hat eine Macke in seinem Herzen, die Geschwister mit Allah verschonen. Und dann sagte der Gefährte, weiter, وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ, das heißt, und die Herzen erstmal von dieser Ansprache, waren die Herzen dann voller Furcht, also waren mit Furcht erfüllt, und die Augen Tränen, also mit Tränen, also die haben Tränen vergossen. Das heißt, die Augen haben Tränen vergossen. Auf Arabisch heißt Lain, Lain hat mehrere Bedeutungen. Man sagt Lain, das ist auch die Wasserquelle. Ja? Und der Chef sagte, Lain wurde genannt als Ein, genauso wie die Wasserquelle, weil sie auch das Tränen hervorbringt, weil sie Tränen vergibt, genauso wie eine Quelle Wasser sozusagen hervorbringt, die Augen, die bringen auch Tränen hervor. Und das sind die Augen der Gottesfürchtigen, und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zuflucht gesucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, vor Augen, die nicht tränen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann anschließend, also während er den Gefährten diese ermahnende Ansprache hielt, er sagte, alaykum bi sunnati, das heißt ilzamuha, das heißt, haltet an meine Sunna. Sunna hier ist die Art und Weise, ja, Tariqa, das heißt die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتمسكوا بها, und haltet daran richtig fest. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies noch mehr verdeutlicht und betont, indem er sagte zu denen, عضوا عليها بالنواجذ, der sagte, beißt darauf beziehungsweise daran, ja, mit den Zähnen. Aber Nawajid auf Arabisch, das sind die hinteren Backen Zähnen, ja, das sind die stärksten überhaupt, subhanallah. Und das ist eine Übertreibung beim Beratschlagen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt den Gefährten, die sollen mit den Zähnen darauf beißen. Wenn jemand wirklich bemüht ist, irgendwas festzuhalten, die Hände reichen nicht aus. Der hält das mit den Händen und beißt auch noch drauf. Und womit? Nicht mit den Schneidezähnen, weil die gehen schnell kaputt, sogar mit den Backenzähne, mit den richtig Backenzähnen, die hinteren Backenzähne, die sind richtig tief verankert, die haben vier Wurzeln. Ja, nicht wie die vorne, die gehen schnell kaputt. Nein, mit den Backenzähnen hat es getan. Und das ist eine Übertreibung beim Ratschlagen. Das heißt, der Betonung, dass wir richtig fest dran halten, dran draufbeißen müssen. Und wieder, also die Neuerung in der Religion, ist Merkitafiddin, die Religion. Das heißt, das, was in der Religion erneuert wird, also was zu der Religion zugeschrieben wird, ohne Beweis. Alles, was der Religion hinzugefügt wird, was zu der Religion hinzugefügt wird, ohne einen Beweis, ist eine Bid'ah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass jede Neuerung ist Dalala, das heißt Halaka. Das heißt, im Grunde genommen ist ein, yani, jede Neuerung ist ein Irrgehen. Und dann sagte er, jedes Irrgehen ist im Höllenfeuer. Das heißt, Dalala ist eine Vernichtung, ist eine Vernichtung.
ننتقل الآن إلى الوقفة الثانية استخراج بعض الفوائد حمك الله بيان بعض الفوائد المستخرجة من الحديث ومنها الفائدة الأولى مشروعية الموعظة وأهميتها إن كانت في محلها وكانت مؤثرة هذه فائدة مهمة جدا من خلال هذا الحديث من قول أبي نجيح الأرباب بن سارية وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب فإذا الموعظة مشروعة مهمة جدا إنك تذكر الناس بالخير وتنصح لهم وتصبر على أذى الناس ولا بد أن تكون الموعظة في محلها في الوقت المناسب مع الشخص المناسب وأن تكون مؤثرة الأرباط قال وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون وإذا كانت مؤثرة فينبغي أن يحرص المسلم على الموعظة وعلى التذكير يذكر نفسه وإخوانه دائما يختار الوقت المناسب الحال المناسب لأن الصحابة كانوا يقولون كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة أو الملل يعني إيه يتخولنا يعني يختار الوقت المناسب للتذكير في أوقات تكون غير مناسبة للموعظة الإنسان غير مهيأ فعليك أن تراعي ذلك ستتخول يعني من وقت لآخر مثلا في جامع معين في مناسبة معينة تذكر إخوانك فترجع لفراسة الداعية وتحصيله للعلم فبالعلم يتمكن من معرفة الوقت المناسب للتذكير حال الشخص المناسب للتذكير فهذا أمر مهم وفائدة عظيمة تستخرج من هذا الحديث نعم
erläutert haben, werden wir inshallah jetzt auf die Nutzen eingehen, welche wir aus dieser Lehre, aus dieser Überlieferung ziehen können. Die erste Lehre, die wir daraus ziehen, ist in dem Mashru'iyyat al-Mu'idah, das heißt die Legitimität der Ermahnung in der Religion. Das heißt, das ist eine Sache, die angebracht ist, die gut ist, die erwünscht ist. Ja, vor allem, إِذَا كَانَتْ فِي مَوْضِعِهَا, das heißt, wenn sie zur richtigen Zeit gemacht wird. Ja? Und wenn sie wirklich einen Einfluss, eine Bewirkung hat, das heißt, wenn sie eine Wirkung hinterlässt bei den Menschen, die man ermahnen möchte. Weil oft ist das so, dass man halt vielleicht einen Ratschlag gibt, aber nicht zur richtigen Zeit, und nicht der richtigen Person. Ja? Das heißt, man macht einen Fehler und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat den Gefährten eine ermahnende Ansprache gehalten, ja? Das heißt zur richtigen Zeit und das hat eine Wirkung hinterlassen, deswegen sagte der Gefährte, yani wajilat yani min halqulub, die Herzen, die waren dann voller Furcht, ja? durch diese Ermahnung waren die yani, Herzen mit Furcht erfüllt und die Augen haben Tränen vergossen. Und Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat sie ermahnt, aber in bestimmten Abschnitten, nicht jeden Tag. Jedes Mal, wenn er Gefährten trifft, ja dies und jenes und achtet drauf, wenn ich subhanallah, dann ist immer Pausen dazwischen eingelegt, damit sie, der sagt, diese Sahaba sagten, machafet es zu Amah, das heißt, damit wir nicht schon wieder yani, uns langweilen. Weil immer wieder ermahnen, 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 irgendwann kommt Langeweile, yani, kommt die Langeweile. Und das sollte man vermeiden. Und das bleibt ein Gespür, also ein Gefühl, was der Da'iya, was der Rufer zu Allah haben sollte oder erlernen sollte. Das kommt ja auch mit dem Wissen, dass er die richtige Situation nutzt, dass er die richtige Zeit aussucht, damit er die Ermahnungen hält, damit sie auch Wirkungen bei den Ermahnten zeigen.
وما يتعلق بهذه الفائدة الأولى أيضا إن الموعظة تكون في محلها يعني مثلا حضرتك دعيت لمناسبة عرس تلقي كلمة أو موعظة ما تروحش تتكلم عن عذاب القبر ما تروحش تتكلم عن الطلاق راح تتكلم في عرس ناس تتزوج تجد بعض الإخوة لضيقي فهمهم وأذكر أني رأيت أحدهم والله كنا دعينا لعقد الزواج وعرس لنقول كلمة وكان عندي محاضرة في مكان آخر فاعتذرت للأخ أن أنا أتأخر قليلا لأن عندي محاضرة فسوف أتيكم بعد العشاء بقليل الأخ ربنا يبارك فيه يعني أهله بسطاء جدا ناس من عوام الناس وعايز يسن سنة طيبة أنه يخلي الفرح كده على الإسلام يجيب شيخ يذكرهم بالزواج والفرح يبعد بقى عن الموسيقى والطبل والكلام ده كله ويجمع الناس في قعده حلوه طيبه كده. المهم الاخ برضه عشان يشغل الناس ما هو الشيخ يتاخر شويه فقدم احد الاخوه الكلمه. وحقيقه انا عندما اتيت متاخرا كانك داخل ميتا مش زواج والله هكذا الناس في صمت رهيب واللي بيبكي الاخ بيتكلم عن ايه؟ والله عن مشاهد يوم القيامه. في عرس طبعا والد العريس عمل مشكلة والدته هي دي الأفراح الإسلامية الناس جاية تعيط فرح ده ولا ميتم وأنا دخلت والله من على باب الشارع كان بعيد الأخ جه العريس جاي يجري الشيخ جاي بيقول له الأخ كان اسكت بقى فات أنت النهاردة يعني سويت الحفل وفرح فطبعا ذهبت لقيت الأخ بيتكلم عن علامات الساعة ويوم القيامة ومشاهد وأهوال الساعة فطبعا دخلت بعد ما حمدت ربنا وأثنيت عليه أتكلم عن الفرح في الإسلام دعابة طيبة موقف جميل الحياة الزوجية تكون إزاي والحمد لله لازم أقول لك كده اتعادل الناس على القبلة يعني أذكر أيضا مرة في رمضان وكان عندي يوم الخميس محاضرة في صلاة القيام في السويس والمفترض عندي خطبة الجمعة في القاهرة وكان دايما نروح يوم الخميس السويس بدي محاضرة بعد صلاة العصر ومحاضرة أثناء القيام وكمان محاضرة بعد الفجر وأسافر بعد الفجر إلى القاهرة عشان خطبة الجمعة فشاء الله أنا أتأخر دقيقتين عن الأذان ورجل في المسجد ربنا يبارك فيه فرصة الشيخ مجاش راح صعد المنبر هو وقف على المنبر المؤذن بيأذن وانا داخل المسجد دخلت فرأني والناس رأوني يعني فنظرت إليه يعني عشان ينزل وأصعد نظر للسماء كأنه لا يراني أنا خلاص عايز أقول أنا خلاص ركبت المنبر مش هنزل المهم جلست وبدأ يخطب طبعا زي ما انتم عارفين بقى الخطب إياه يعني قعد يتكلم شرق وغرب وجاب وراح وأحاديث موضوعة المهم صبرت حتى مرة الخطبة وصلينا وبعد الصلاة جلست أذكر الناس لنصوب ما كان بالخطبة لأن العملية كانت يعني ضياع خالص يعني وتؤثر على العقيدة والمنهج فبرضو بأدب وبرفق عدلت بعض الأمور. فالأعجب من هذا كله طبعا الحمد لله الأخ تقبل النصيحة ولأنه كانت في ثوب من المرح كده والدعابة الطيبة دون تجريح ورفع للتبعة. يوم السبت أنا عندي محاضرة في نفس المسجد، فجاني أخ من الإخوة ما كانش حاضر معنا الجمعة لكن أخوه كان حاضر معنا الجمعة، فأول ما شافني عمال يضحك ويسلم عليه خير يا فلان، قال لي والله أخويا امبارح صلى معكم الجمعة، فقال لي الحاج فلان صعد وخطب رغم الشيخ جه متأخر دقيقة ما نزلش من على المنبر، بس الحمد لله بعد الخطبة وبعد الصلاة الشيخ سيد جه عدلنا على القبلة. قلت لك إن الأخ عرضهم على القبلة الشيخ جه حطهم على إيه. الشاهد يا جماعة إن طالب العلم ده فقيه، إذا دعي لموعظة لازم يكون عارف إيه المناسبة اللي يتكلم فيها وكلامه يكون مناسب للحال ومناسب للي بيسمع. أحيانا الأخ يدعى مثلا في مكان كله عوام من الناس وبسطاء يقعد يتكلم في مسائل علمية دقيقة جدا فتكون فتنة الكثير من الناس، ويمكن ده اللي وقع فيه كثير من أهل العلم إلا من رحم ربي وعصم، يدخل المسجد يلاقي الشباب كلهم ملتحين ما شاء الله على السنة، فقرن طلاب علم علماء ومعظمهم بسطاء يمكن أميين لا يقرؤون لا يكتبون وظروفهم تعبانة جدا علميا، فيجي الأخ أو العالم أو داعي يتكلم في قضايا التجريح مثلا تجريح أهل العلم العدل الجرح والتعديل مع مثل هؤلاء، دي مشكلة خطيرة جدا. فيخرج الأخ من دول مش فاهم حاجة طبعا، كل اللي سمعوا أن مثلا الشيخ كان بيتكلم في أخطاء بعض العلماء، طب دي كانت تكون أخطاء علمية في مجال اجتهاد ودول علماء بيتكلموا في مسائل العلم، هو خرج أسقط العالم تماما وأسقط الداعية تماما لأنه ما عندوش علم المسكين ده. أنا قد أوضح مثلا الشيخ محسن قرين لي في العلم مثلا فلي بعض الأخطاء، فأنا بحاول أوضح الأمور وأضع الأمر في نصابه، لكن أنا أعرف مين محسن ويعرفني كويس، ودي اسمه خلاف في العلم مش في القلوب، لكن اللي تحت مني لا يدرك هذا. فمن هنا مهم جدا في الموعظة أن تكون ملائمة للحال للمكان للأشخاص، وانت بتتكلم تعرف في من تتكلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. شوف الحرص. علشان كده الموفق من وفقه الله عز وجل في هذا الباب. نعم.
Wir haben gerade gesagt, dass die Ermahnung, die muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, die muss zur richtigen Zeit sein, der Inhalt muss stimmen und so weiter und so fort. Das heißt, man sollte schon wissen, wie man das hat, wie man die Menschen ermahnt. Und der Sheikh sagte, vor allem yani bei Gelegenheiten, zum Beispiel, wo die Menschen eingeladen werden und sowas, dass die dass man das richtige Thema sich aussucht, dass man das richtige Thema sucht für die Ermahnung und nicht irgendwas. Da sagt das, subhanallah, ist es vorgekommen, dass zu einer Hochzeit, wo der Sheikh, yani, subhanallah, nicht da war, der, im Grunde genommen, der wurde zu dieser Hochzeit eingeladen, dann ist der Vortrag hin, aber der war woanders und der sagt, ich komme erst nach Isha. Aber in der Zwischenzeit wurde jemand vorgeschickt und er sollte eine Ermahnung machen, solange der Sheikh nicht da ist. Und subhanallah, was redet dieser Mann? Der redet über die Zustände am jüngsten Tag. Die Zustände, die wie furchterregend sind und wie subhanallah die Herzen sein werden und was für eine Angst die Diener haben werden. Bei einer Hochzeit. Der Sheikh sagte, wallahi, der sagte bei Allah, als ich gekommen bin, habe ich gesehen, wie manche subhanallah weinen. Und manche, die alles still, als wäre das eine Trauerfeier und keine Hochzeit. Das wäre ein Beispiel. Und als der Mann, der Bruder von dem Bräutigam, das Sheikh gesehen hat, hat er gesagt, okay, der Sheikh ist da, komm, runter bitte. Das heißt, er wurde direkt zum Schweigen gebracht, weil der erzählte Sachen, die nicht dazu passen. Vielleicht woanders. vielleicht bei einem Begräbnis oder irgendwas, dass die Menschen daran erinnert werden. Es gibt einen jüngsten Tag mit diesen Ereignissen und so weiter und so fort, aber nicht zu einer Hochzeit. Und deswegen der Scheich hat dann alles wieder gut gemacht, indem er über die Feier geredet hat und das Feiern im Islam und die Freude im Islam und so weiter und so fort. Ein weiteres Beispiel, der Scheich war in Suez, das ist weiter weg von Kahira, das war im Ramadan und der sollte dort nach Asr einen Vortrag halten, nach Tarawih, und dann vor Fajr Gebet und dann nach Fajr Gebet geht er zurück nach Kahira, um dann dort am Freitag die Freitagspredigt zu halten. Eines Tages hat Allah subhanahu wa ta'ala vorher bestimmt, dass er zu spät kommt, 2-3 Minuten. Ein Mann hat den Minbar bestiegen und hat dann angefangen zu predigen. Obwohl der Sheikh kurz danach gekommen ist, hat ihn gesehen. Da hat er noch nicht angefangen. Normalerweise, der Sheikh hat ihn angeschaut, das heißt, komm runter. Aber der macht so, als hätte er ihn stehen und guckte nach oben, ja? Und dann hat er angefangen. Und natürlich, alle erfunden Ahadith, viele Ahadith erfunden, vieles, was Aqida widerspricht und so weiter und so fort. Jedenfalls, der Sheikh nach dem Vortrag, nach der Predigt, hat er sich hingesetzt, die Menschen daran erinnert. Und dann hat er, mit Spaß, was wieder gut gemacht, was der Mann falsch gesagt hat. Und damit er auch nicht dazu, nicht verrichtet gezogen wird. Das war dann wirklich schlecht, die Dinge gemacht. Damit er am nächsten Tag nicht danach jene gefragt wird. Jedenfalls hat er wieder, nur das Lustige, am nächsten Tag hat ein Bruder, also sein Scheich getroffen, der sagte, mein Bruder war gestern da bei der Predigt. Und der sagte mir, also selber war er nicht dabei, der sagte, der Hajj so und so, der hatte eine Predigt gehalten, die war ja total durcheinander, aber Alhamdulillah, der Scheich hat uns wieder auf die Gebetsrichtung gebracht. Das heißt, die waren auf die falsche Richtung. Nehmen wir so viel dazu, man muss, wenn man eine Predigt hält, wenn man eine Ermahnung, vor allem, erstmal Munasara. Das heißt, man muss immer gucken, was ist das erstmal für eine Gelegenheit? Was ist das für ein Anlass? Ja, erstmal Anlass. Ist das jetzt eine Hochzeit? Ist das ein Begräbnis? Oder eine Trauerfeier, oder eine Beschneidung, oder einfach eine Einladung, wo Brüder getroffen werden. Im Grunde genommen, der Anlass muss berücksichtigt werden. Zweitens, der Zustand. Das heißt, wie ist das jetzt? Also ist das, sind wir in der Lage, direkt darüber zu reden, oder lieber nicht alle Themen ansprechen, sondern es gibt Gerüchte oder was weiß ich, man sollte nicht jedes Thema ansprechen, ja? Der Zustand der Menschen auch. Und auch, wie gesagt, man sollte berücksichtigen das Niveau der Zuhörer. Das heißt, wenn die Zuhörer noch kein Wissen haben, sollte man Details in der Religion meinen. Man sollte nicht über Details eingehen und Meinungsunterschiede erwähnen, wie ein Bruder, der Sheikh sagte, viele Duat, viele Gelehrten, die machen den Fehler, dass sie diesen Zustand der Zuhörer vernachlässigen und die denken nicht drüber nach. Die sehen nur Wörter, ja, Wahrträger und Sunnah und was weiß ich, und dann denken sie, MashaAllah, die haben alle Wissen. Aber oft ist das nicht der Fall. Es gibt viele Brüder, die Gutes in ihren Herzen tragen, die leben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und die Befolgung seiner Sunnah und so weiter und so fort. Äußerlich. Aber viel Wissen haben sie nicht. Die haben die Liebe zu Allah, zu seinem Gesandten, aber das Wissen fehlt. Und diese Personen, die sehen das, sie sagen, okay, ich muss jetzt wirklich ins Detail gehen. Und die wissen ja alles. Das heißt, ich muss was Neues bringen. Und das ist falsch. Deswegen sagt man, Ali ibn Abi Talib sagt sinngemäß, wenn du mit Menschen redest, über Sachen, die sie mit ihrem Verstand nicht fassen, so wird das für viele von denen eine Fitna, eine Verführung. Das wird viel mehr Schaden als Nutzen bringen.
Die Faidatu al-Thaniyatu min hadha al-Hadith, anna al-Qalb idha khaf zarafat al-Ayn, min khashyati Allah ta'ala. Idhan al-Qalb al-Qasi, la tadma fi al-Ayn. Fadi alama, tadbitu lak hal anta min أصحاب القلوب التي تخشى فانظر إلى عينك عند الموعظة عند تذكر الموت وما بعده عند تذكر أهوال القيامة عند تذكر الجنة والنار عندما تسمع حديثا مؤثرا أو آية فيها ذكر لرحمة الله فتشتاق عينك بتبكي عينك بتذرف الدم عندما ترى منظر من مناظر البؤس في دنيا الناس بتبكي والإحالة. لو بتبكي يبقى أنت من أهل الخشية، لو لقيت عينك جامدة مشكلة كبيرة جدا، فدي علامة قساوة القلب، فإحنا محتاج تجتهد على قلبك حتى يرق فتدمع العين. نعم.
Die Geschwister, die haben gesagt, die erste Lehre ist die Legitimität der Ermahnung. Die zweite Lehre, die wir aus dieser Überlieferung ziehen können, ist, dass die Ermahnungen, die bringen die Herzen, yani die lassen die Herzen voller Furcht werden. Und dass die Herzen, die fürchten, in Al-Qalb ila khas, darfet lain. Wenn die Herzen Furcht spüren, werden die Augen Tränen vergießen. Und deswegen im Umkehrschluss, wenn die Herzen, wenn die Augen nicht tränen, dann deutet das auf ein Herz, was ein bisschen in hart ist. Ja? Ein Herz, was nicht weich ist. Nicht voller Demut, wie im ersten Fall. Und deswegen sollte man sich selber betrachten und gucken, wenn ein Vers erwähnt wird, wenn das Paradies oder Hölle erwähnt wird, wenn man Gräber besucht, wenn man yani, über den Tod redet und was danach kommt, werden die Tränen vergossen oder nicht? Das ist ein Zeichen. Also die Tränen sind Zeichen auf ein weiches, demütiges, voller Furcht, also mit eines Herzens, mit Demut und voller Furcht.
الفائدة الثالثة من هذا الحديث مشروعية طلب الوصية من الغير، لا سيما إذا كان الموصي صاحب فضل ومن أهل العلم، تطلب منه الوصية. الوصية بمعنى النصيحة، نصيحة غالية مهمة تعينك على أمر دينك ودنياك. والصحابة قالوا أوصينا يا رسول الله. فإذا طلب الوصية من الغير مشروعة، وخاصة من أهل العلم والفضل، حتى يقدموا لك من خبرة حياتهم وخبرة معاملاتهم وخبرة العلم الذي حصلوه ما ينفعك في دينك ودنياك.
Die dritte Lehre, die wir aus dieser Überlieferung ziehen, liebe Geschwister, ist die Legitimität der Frage nach Ratschlag. Das heißt, dass man nach Ratschlägen fragt, ist legitim. Sogar erwünscht. Und vor allem, wenn der Ratschlag von einem Gelehrten kommen soll oder von Menschen, die Wissen haben allgemein. Weil die Sahaba, die haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, dem angegeben wird. Deswegen sagten sie, Aussehner. Das heißt, yani, geben uns Ratschläge, O Gesandter Allahs. Und das ist eigentlich ein Ratschlag für uns alle. Wir sollten diejenigen, die Wissen besitzen, die Erfahrung haben, nach Ratschlägen.
الوصية أو الفائدة الرابعة من هذا الحديث إن من أهم ما يوصي به الموصي يوصي بتقوى الله عز وجل، هي وصية الله للأولين والآخرين. لذا كانت بداية الوصية من نبينا أوصيكم بتقوى الله، والتقوى الخوف والخشية من الله عز وجل، وأن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية وسترة تقيك من الوقوع في المحرمات أو اقتراف المنكرات. هي من أعظم وأغلى الوصايا التي يهتم بها من يوصي غيره، أن يوصيه بتقوى الله عز وجل. وسبق لنا حديث في التقوى بينا مفهومه وضبابطه. نعم.
Die vierte Lehre, die wir aus der Überlieferung ziehen, liebe Geschwister, ist, dass das Wichtigste oder der wichtigste Ratschlag ist At-Taqwa, die Gottesfurcht. Das Wichtigste, was jemand, yani, zu dem jemand aufrufen soll oder als Ratschlag geben soll, ist die Gottesfurcht. Und wir haben schon mal gezeigt in anderen Vorträgen, was das bedeutet, aber im Großen und Ganzen, die Gottesfurcht bedeutet, dass wir die Gebote einhalten und die Verbote yani, meiden und dass wir zwischen uns und Allahs Strafe sozusagen ein Hindernis legen, ja, dass wir Allahs Strafe nicht bekommen, sei es jetzt durch Vernachlässigung die Gebote oder durch Überschreitung der Grenzen.
الفائدة الخامسة من هذا الحديث أهمية الوصية بالسمع والطاعة لأمير المسلمين أي ولي أمرهم على الحق والتمسك بالسمع والطاعة. وعندما نقول السمع والطاعة لولاة الأمر البعض للأسف يفهم خطأ. يجي واحد مثلا يبدأ يتهم أهل العلم الذين يقولون بالسمع والطاعة لولاة الأمور، يقول لك ناس ما لهم مطيع في إيه؟ في الظلم. يا أخي والله ما قصدوا هذا مطلق، بل قالوا السمع والطاعة في المعروف. فلماذا غفلت عن قولين في المعروف؟ بمعنى نسمع ونطيع لولي الأمر في الحق والتمسك به. طيب إن عصى الله أو أمر بمعصية الله هنا لا سمع ولا طاعة ولا نخرج عليه، يعني أنت لا تعصي ربك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا قال النبي. الحديث عندما أمر النبي أميرا على سرية من السرايا وأمر النبي السرية أن تسمع وتطيع لهذا الأمير، وخرج بهم أميرهم في الطريق، قال لهم اجمعوا لنا حطبا، يريدون أن يعني يطيبوا الطعام أو ما شابه ذلك، اجمعوا الحطب، فجمعوا الحطب، أوقدوا فيه النار، أوقدوا النار. قال أنا أميركم؟ قالوا نعم. وقد أمركم رسول الله بالسمع والطاعة لي؟ قالوا نعم. قال إذن أمركم أن تدخلوا هذه النار. هذا أمر من أميرهم الذي أمرهم النبي بالسمع والطاعة له. شوف فهم الصحابة بقى، ادخلوها. قالوا والله ما آمنا بالله واتبعنا رسول الله إلا فرارا منه، يعني أصلا دخلنا الإسلام فرارا من النار، فلا سمع ولا طاعة. المهم بعد أن انتهت مهمتهم وعادوا إلى النبي أخبروا النبي بالأمر، فقال لهم رسول الله لو أطعتموه ودخلتموها ما خرجتم منها أبدا، أو كما قال النبي إنما السمع في المعروف، أو كما قال النبي. فعلمنا إن معنى نسمع ونطيع فين؟ في المعروف. أما إذا أمر بمعصية أو بما يغضب الله لا نسمع ولا نطيع. ومش معنى لا نسمع ولا نطيع أن نتجرع على ولاة الأمر أو أن نخرج عليه أو أن نسبهم أبدا. أنت لا تنفذ المعصية ولا تسمع في المعصية وتنكر بقلبك، ولكن لا تخرج ولا تثير فتنا ولا قلاقل ولا مظاهرات ولا تخريب ولا تعريض بولاة الأمر على المنابر بسبهم أو بلعنهم أو بالتعريض بهم، فهذا كله يحدث فتنا في الأمة تدوم والواقع خير شاهد. فالحديث يعلمنا أن نسمع ونطيع لولاة الأمر في المعروف، إن جاروا إن ظلموا إن أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة ولا خروج عليهم. لماذا؟ لأن الخروج على ولاة الأمر بالقول أو بالسيف يؤدي للفتن التي لا تنتهي، وكما قال شيخ الإسلام حاكم غشوم يعني ظالم جائر خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم. ويمكن لو نظرتم لواقع الأمة الآن لرأيتم حقيقة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم. فلا تجني الأمة من وراء هذا الفكر والخروج على الحكام إلا الفوضى وذهاب الأمن وشدة الفقر وذهاب المنزلة بين الأمم، عياذا بك اللهم من ذلك. يبقى إذا نضبط الأمر ونرد على من يشغب أننا عندما نقول من منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر، المقصد في المعروف بالضوابط، ولا نسمع في المعصية أو ما يغضب الله ولا نخرج، وهذه عقيدتنا، لا نخرج عليهم لأن الخروج عليهم يسبب الفتنة، والله أعلم. نعم.
Aus dieser Überlieferung zieht, ist die Wichtigkeit des Gehorsams gegenüber dem Befehlshaber. Wenn wir diesen Punkt erwähnen, also die Wichtigkeit gegenüber dem Befehlshaber, dann sagen viele, ja, wie sollen wir gehorchen, während sie zum Schlechten aufrufen, ja, diese Befehlshaber und was weiß ich und wie, das ist doch nicht in Ordnung und so weiter und so fort. Und das ist falsch. Das zeigt eigentlich, dass sie kein Wissen darüber haben, dass sie das falsch verstanden haben. Und die kritisieren sogar die Gelehrten, die dazu aufrufen. Die sagen, ja, guck mal, dieser Gelehrte, der sagt, wir sollen gehorsam sein gegenüber diesen Befehlshabern, während sie dies und jenes sagen. Und das ist falsch, weil diese Gelehrten, die haben nur die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die bestätigt und betont, dass das im Guten sein muss. Im Guten. Gehorsam gegenüber diesen Befehlshabern muss im Guten sein. Solange sie zum Guten aufhören, müssen wir gehorsam zeigen, aber wenn sie zum Schlechten aufrufen, dann la sama wa la ta'ah wa la nakhruj alayhim. Das heißt, weder zeigen wir ihnen Gehorsam, noch machen wir das, was sie uns sagen und anbefehlen, aber dennoch dürfen wir nicht uns auflehnen gegenüber diesen Befehlshabern, sei es mit den Aussagen, dass wir die kritisieren und überall dann über die reden, oder dass wir sogar mit Gewalt gegen sie sozusagen vorgehen. Und das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, dieser Gehorsam gegenüber dem Befehlshaber. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir sollen Gehorsam zeigen, auch wenn das mein Knecht ist, wie das überliefert ist hier. Und die Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, dass also eine Gruppe von Gefährten, die waren unterwegs, und dann hat er einen Befehlshaber gesetzt, dann hat er gesagt, das ist euer Führer und die sollen gehorchen. Zeigt die Wichtigkeit, aber grenzt das ab. Jedenfalls, die Geschichte ist so, dass diese Gefährten unterwegs waren, das waren, wie wurde genommen, auf den Krieg gezogen. Und subhanallah, der eine Führer, die hatten einen Meinungsunterschied und der war richtig sauer. Dann hat er gesagt, kamen Holz. Und dann macht Feuer, zündet Feuer an. Und dann sagte er zu denen, okay, dann geht rein ins Feuer. Also die haben das gemacht, was er gesagt hat, bis auf das Letzte. Der sagt, also die haben Holz gesammelt, Feuer haben sie angezündet. Und dann hat er gesagt, okay, geht rein. Sie sagten, Wallahi, ja Allah, wir haben an Allah und den Propheten nur geglaubt, damit wir von diesem Feuer verschont werden. Wie sollen wir dann reingehen? Die haben den Islam angenommen, nur um vor dem Feuer verschont zu werden. Als sie zurückkamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fragten sie nach der Legitimität ihres Handels, sozusagen dieser Tat, dass sie nicht gehorcht haben. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Allah, wären sie reingegangen, würden sie niemals daraus kommen. Das heißt, ihre Strafe wäre das Höllenfeuer gewesen, hätten sie das getan. Weil Gehorsam, wie gesagt, ist im Guten. Gehorsam ist im Guten und nicht im Schlechten.
Ja, nee. إذا أمرك ولي الأمر مثلا بسفك دم محرم بغير وجه حق هل تسمع وتطيع؟ الإجابة لا، إنما الطاعة في المعروف، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما ينفعش أسفك دما حراما بغير وجه حق وبغير حد وعقوبة يستحقها، أنا لا أسمع هنا ولا أطيع هنا. ما تقولش بقى كما يقول البعض أنا عبد المأمور، ليس العبد أنت، بل أنت عبد لله جل جلاله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله في محنته في قضية خلق القرآن وثباته على الحق وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، الجلاد الذي أمر بجله، الجلاد يعلم أن أحمد عالم وأنه يجلد بغير وجه حق، والذي أمره أمير المؤمنين المعتصم وجلد أحمد. في يوم يقول الجلاد لأحمد، يا إمام، هل أنا من أعوان الظلمة؟ إن عايز يقول له أنا بنفذ أمر، فهل أنا أكون عاون للظالم مثلا الذي ظلمك؟ فماذا قال الإمام أحمد إمام أهل السنة؟ قال، يا هذا، أعوان الظلمة الحلاق الذي يحلق رأسه، والخياط الذي يخيط ثوبه، أما أنت فمنهم، أما أنت فأنت من الظالمين، أنت مش عاون، أنت من الظالمين، لأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية، وأنت تعلم أنها معصية وأنه ظلم بين وأنه ثبت بالدليل أن أحمل على حق. فإذا عندما نقول نسمع ونطيع في الطاعة في المعروف، أما إذا أمر ولي الأمر بما يغضب الله لا نسمع ولا نطيع في هذا الباب. ولذلك ورد في الأثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جلس في مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي، وكلكم يعلم أنه كان فيه ظلم، وكان بجوار عبد الله بن عمر ابنه سالم ابن عبد الله بن عمر. دخل الحجاج وولي أمره ومعه رجل وقال يا سالم خذ هذا فاقطع عنقه، يعني اقتله. سالم يعلم أن الحجاج كان فيه ظلم، أخذ الرجل وخرج من مجلس الحجاج وسأله يا هذا هل ارتكبت ما تحد فيه بالقتل؟ يعني هل لك جرم تستحق فيه القتل؟ يعني مثلا خرجت على الحاكم شقت عصا الطاعة؟ الإجابة لا، ما فعلت. طيب يعني ما فيش جريمة ارتكبتها تقتضي القصاص منك أبدا؟ طيب. قال سالم هل صليت الصبح في جماعة؟ قال نعم. قال إذن اختر أي الطرق فانطلق منه، مع السلام امشي. وتركه ثم عاد وجلس بجوار أبيه في مجلس الحجاج. الحجاج قال يا سالم قطعت عنق الرجل؟ قال لا. غاضب الحجاج قال ولما يا سالم؟ قال لم يرتكب ما يحد فيه، أي واحد ما يستحقش القتل. ثانيا صلى الصبح في جماعة. الحجاج تعجب قال وما بال صلاة الصبح في جماعة؟ قال سمعت أبي هذا، وأشار لأبي، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأنى لسالم أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله؟ فقال ابن عمر الحمد لله، والله يا بني من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني. فسكن الحجاج غضبه. هنا يعلموننا أنه لا طاعة في المعصية ولا نخرج، فهذا ليس فيه ما يؤدي مثلا لفتنة أبدا. كيف تأمرني بقتل من لا يستحق القتل؟ أنا لا أسمع لك ولا أطيع. فإن قتلك الحاكم فأنت شهيد، إن لم تنفذ أمره في المعصية فقاتلك مثلا يعني أنت شهيد ولك أجر الشهيد، ولكن لا نسمع في معصية. هذا معنى السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف لا في المعصية، لا في الظلم، لا في سفك الدم الحرام. فهذا كله لا عذر لأحد فيه ولا نخرج. وهذا هو الضبط الشرعي حتى نكون على بينة. فلا يجوز الخروج على الحكام وإن جابه ما دام المسلمين، لا يجوز. ولا يجوز الحكم بتكفيرهم بالشبهة، هذه قضية أخطر. تكفير معين قضية خطيرة جدا، ابتلي بها كثيرون ممن نهجوا نهج الخوارج في الحكم على الناس بلا بينة وبلا تحقيق وبلا تدقيق. هذا أمر جلل. وهناك من يعمم أن مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهلية، هذا حكم بالتكفير، هذا باطل لا يصح. حكم التكفير لا يخضع للأهواء ولا للآراء، ولكنه حكم عقل، حكم شرعي يخضع للنص الشرعي. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا أمر جلل. للأسف استهان الكثيرون بهذه الأحكام فضاعت الأمة وذهبت مكانتها. نعم.
Liebe Geschwister, bezüglich der fünften Lehre, die wir aus dieser Überlieferung ziehen, Gehorsam gegenüber dem Führer und dass er zum Guten sein muss, der Scheich hat einen Punkt betont, und zwar, dass dieser Gehorsam, der muss im Guten sein. Und deswegen, wenn jemand dazu aufruft, wenn ein Befehlshaber Menschen dazu aufruft, yani Unschuldige zu töten, dann wäre das eigentlich nicht im Guten. Und dann verdient er kein Gehorsam, dieser Befehlshaber. Und das wäre falsch, dies umzusetzen und sagen, ich bin Abd Ma'mur, ich bin ein Diener. Ich bin ein Diener von dem Befehl. Du bist ein Diener Allah, subhanahu wa ta'ala. Bevor du eigentlich diesem Befehlshaber unterlegst, ja, du bist ihm unterlegen sozusagen, du stehst unter seiner Macht sozusagen, also dies heißt, wenn er dir was befehlt, dann machst du das. Aber bevor du das bist, du bist ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie dieser Befehlshaber. Und deswegen darf keiner Gehorsam zeigen, wenn das nicht im Guten ist. Ein Beweis dafür, beziehungsweise eine Geschichte, die das eigentlich betont und verdeutlicht, ist die Geschichte von Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mit Al-Mu'tasim. Mu'tasim war ja ungerecht und er hat die Menschen dazu aufgerufen, dass sie sagen, dass der Koran erschaffen wurde und so weiter und so fort. Und das war falsch. Und Imam Ahmad ist standhaft geblieben, wie auch andere Gelehrten, aber Imam Ahmad ist standhaft geblieben und viele Gelehrten wurden getötet und Imam Ahmad wurde gefoltert. Und einer, der ihn mit Peitschenschlägen jeden Tag bestraft hat, der hat eines Tages gefragt, der sagte, gehöre ich zu den Helfern der Ungerechten? Weil der hatte so Schuldgefühle, ja, der hatte ein schlechtes Gewissen, weil er Imam Ahmad schlägt jeden Tag. Und er hatte ihn gefragt, gehöre ich zu den Helfern der Ungerechten? Ja, weil er wusste, dass Imam Ahmad die Wahrheit sagt, dass er eigentlich zur Wahrheit aufruft und dass Mu'tasim auf dem falschen Weg war, ja, und dass er ungerecht war. Dann antwortete Imam Ahmad und sagte, nein, du gehörst nicht zu den Helfern der Ungerechten, weil die Helfer der Ungerechten sind zum Beispiel, ist der Friseur, der ihm seine Haare schneidet, oder der Näher, der ihm seine Kleidung schürt, sozusagen näht. Du gehörst zu den Ungerechten. Du bist einer von denen. Du bist nicht ein Helfer der Ungerechten, du bist einer von denen. Und eine weitere Geschichte, die Geschwister, ist die Geschichte von Salim, der Sohn von Abdullah bin Amr radiallahu anhu, der sagte, also die saßen eines Tages bei Hajjaj bin Yusuf Tatafi und der war ungerecht, wie es euch auch bekannt ist. Und da hat Salim, der hat den Sohn von Abdullah bin Amr, der sagte zu ihm, geh und töte diesen Mann. Der Sohn von Abdullah bin Umar ging mit diesem Mann und außerhalb von Medina hat ihn gefragt, hast du irgendwas gemacht, was diese Strafe, dass du diese Strafe verdienst? Dann sagte er nein. Dann sagte er, hast du das Sorggebet in der Gemeinschaft verrichtet? Er sagte ja. Er sagte, okay, such dir einen Weg aus und geh einfach. Du bist frei. Der kam dann zurück, der wurde von Hajjaj gefragt, hast du ihn getötet? Er sagte, nein. Er sagte, warum? Er hat gesagt, er hat keine Strafe verdient. Und ich habe ihn gefragt, ob er in der Gemeinschaft gebetet hat. Der antwortete, der ja, gesagt, und sagt, ja. Dann sagte Hajjaj, der sagte, und was hat das damit zu tun? Auch wenn er solche Gebet in der Gemeinschaft gebetet hat. Dann sagte er, mein Vater, der zeigte auf seinen Vater und sagte, mein Vater überlieferte mir vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam oder berichtete mir vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, wer auch immer das Fajr-Gebet, das Sunnah-Gebet in der Gemeinschaft verrichtet, der befindet sich in der Obhut Allah subhanahu wa ta'ala. Der befindet sich in der Obhut, in dem Schutz Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte er, wie soll ich jemanden töten, der in Allahs Schutz sich befindet? Abdullah ibn Umar hat sich gefreut und hat gesagt, und bei Allah, ich habe dich Salim, Salim ist auf Arabisch wie verschont oder gesund, ja, das ist Salim, das heißt, er ist verschont, er ist ganz, er ist verschont, er ist gesund. Er sagte, ich habe dich Salim genannt, nur damit du verschont bist von solchen Sachen. Das heißt, er ist Alhamdulillah verschont geblieben von dieser Fitna, der hat nicht Gehorsam gezeigt, obwohl ihm Schlechtes anbefohlen wurde. Und deswegen, liebe Geschwister, das ist sehr fatal, dass man falsch die Religion falsch versteht, und das ist auch der Fall von vielen, die Takfir machen, das heißt, die das Urteil von Kofr, vom Unglauben sozusagen, dass die Leute aus dem Islam rausschmeißen, und die machen Mu'ayyan, das heißt Takfir Mu'ayyan, das heißt speziell, die sagen, der und der ist Kafir. Weil es gibt einen Unterschied dazwischen, wenn man sagt, wer dies tut, ist ungläubig geworden. Das ist eine Sache. Das ist halt im Vergleich dazu, dass man jemanden zum Kafir erklärt, harmlos. Wenn man sagt, okay, wer dies tut, ist Kafir. Das ist eine andere Sache, als wenn man sagt, der und der, Fulan ist Kafir. Das ist noch schlimmer. Das ist fatal. Und das sind das die Eigenschaften von vielen, die sich auflehnen gegenüber den Führern, gegenüber den Befehlshabern. Weil bevor sie sich auflehnen und Gewalt anwenden, die machen sie sowieso zur Gefahr. Und das ist, wie gesagt, fatal. Aber Gehorsam ist bedingt durch sozusagen die Güte der Befehle. Das heißt, die Befehle, die gut sind, müssen wir umsetzen und wir müssen gehorchen. Und was nicht gut ist, ist hart wertlos, dürfen wir nicht umsetzen. Und die verdienen kein Gehorsam von uns, diese Befehlshaber. Aber wir lehnen uns nicht gegen die auf. Wie Sheikh Islam Ibn Taymiyyah auch sagte, ein Befehlshaber, der ungerecht ist, ist immerhin besser als eine Fitna, die andauert. Also ein Befehlshaber, der ungerecht ist, ist besser als eine Fitna, die andauert.
ثم إننا نستنبط أيضا من موقف الإمام أحمد في فتنة قرط القرآن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الإمام أحمد وإمام أهل السنة والجماعة الحاكم ولي الأمر في زمانه كان يعني يأخذ برأي المعتزلة في قضية خلق القرآن وحمل أحمد أن يقول بذلك ودي معصية كبيرة وعظيمة. هل سمع له أحمد؟ الإجابة لا. طب هل خرج عليه؟ أبدا، بل سجن وجلد هو صابر محتسب، مع أنه كان يقول أن أحمد كان يحضر له من طلاب العلم يقرب من 10,000 طالب علم. هل أشار لهم بأن المعتصم ظالم حتى يخرجوا عليه؟ الإجابة لا، بل دخل السجن وجلد وهو صابر محتسب، لأن ده منهج أهل السنة. لا نسمع في المعصية ولكن لا نخرج ولا نحدث فتنة ولا بلبلة، فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم والمسلم. نعم، حتى الشيخ محسن يقول لك حتى كان لما يناقش يقول يا أمير المؤمنين ائتني بدليل بأدب، بل أشد من ذلك ابن أبي داود والعالم المعتزلي الذي حرض الأمراء على الإمام أحمد بعد أن خرج أحمد من محنته، وإذا بإذن أبي داود هذا يبتلى ابتلاء شديدا، فكان أحمد يعوده ويدعو له بخير ويدعو له بالهداية وما حمل عليه. هكذا أهل السنة والجماعة. نعم، بارك الله فيك.
الله أكبر.
ما هذا؟ ولعله تذكير لنا الدرس الأخوات. نعم إن شاء الله، يعني هنحاول إن الأمر مهم جدا في هذا الحديث. ليه نحن لا ولا تقول لنا الشباب دول اعطيهم هم احنا قدام. يلا يا شيخ حسام.
Liebe Geschwister, eine weitere Lehre, die wir aus der Geschichte von Imam Ahmad sehen, ist, ich meine, obwohl der Befehlshaber zu dieser Zeit Mu'tasim, da hat er die Meinung von Mu'tazila angenommen und die sagten ja, dass der Koran erschaffen wurde und nicht Allahs Worte sind. Und obwohl der Imam yani, zu dieser Zeit dies begangen hat, und das ist eine Sache, die gewaltig ist, der war, yani, und Imam Ahmad hatte über 10.000, wie überliefert wurde, über 10.000 Schüler. Yani, der hat nicht gesagt, okay, diese 10.000, die stehen unter meiner Befehlsmacht, ich sage, die sollen sich auflehnen und die sollen sozusagen sich auflehnen und kämpfen und so weiter und so fort. Nein, ganz im Gegenteil, der hat mit Güte mit ihm geredet und hat sogar zu ihm gesagt, oh Führer der Gläubigen, gib mir einen Beweis aus Kitab oder Sunna. Gib mir einen Beweis. Wenn du sagst, okay, der Koran ist erschaffen, dann bring mir einen Beweis, ich sage das Gleiche. Es vielmehr sogar, yani, Ibn Abi Daud, der sagte, das ist derjenige, der im Mu'tasim auch dazu gebracht hat, die Gelehrten zu töten und auch diese Meinung anzunehmen und Imam Ahmad zu foltern und so weiter und so fort. Dieser Ibn Abi Daud, als Imam Ahmad später yani, aus dem Knast rauskam, der ist krank geworden. Ibn Abi Daud, das ganze geschiftet hat, ja, und yani, Imam Ahmad in diese Lage versetzt hat, ja, der ist krank geworden. So war Ahmad, rahimahullah, Imam Ahmad, der hat ihn besucht und hat Allah subhanahu wa ta'ala darum gebetet, dass er ihn vergibt und recht leidet. Und subhanallah, guck mal, wie die Menschen, die Sunna und Jama'ah, damit umgehen. Das heißt nicht direkt sagen, nein, Kafir, was weiß ich, direkt und dann sich auflehnen, nein. Immer im Guten, und das ist eine Eigenschaft von Ahlus-Sunna wal-Jamaa.
نختصر سريعا كده بقية الفوائد في عجالة لضيق المقام عشان درس الأخوات إن شاء الله. أيضا الحديث من فوائده وجوب التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهم، ففيها النجاة عند الاختلاف. فعند الاختلاف العصمة أن تتمسك بالسنة، تتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تمسك بسنة الخلفاء الراشدين وتنهج نهجهم إن أردت نجاة من الفتن. كذلك من فوائد الحديث الفائدة السادسة أن الحديث دليل من دلائل النبوة، ففيه معجزة من معجزات نبينا عليه الصلاة والتسليم، أنه أخبر بما سيحدث بعده من اختلافات إلى قيام الساعة، وده دليل على صدق النبي عليه الصلاة والتسليم في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقد رأينا الاختلاف الذي أخبر به النبي، فالحديث دليل من دلائل النبوة. كذلك من فوائد الحديث التحذير من البدعة، فالبدعة ضلالة فينبغي أن نجتنبها خاصة في الدين. هذه عن الفوائد المستقرة من الحديث، وبعد ما أن يترجم نختم بالقواعد المستنبطة إن شاء الله.
Liebe Geschwister, إن شاء الله jetzt die Lehren einfach erwähnen, die wir aus dem Lieferung ziehen, zusammengefasst. Weil wegen Mangel der Zeit. Die nächste Lehre, die wir aus dieser Überlieferung sehen, ist Wujub Tamassuk bis Sunnah, das heißt die Pflicht bzw. die Wichtigkeit, dass wir an der Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam festhalten, vor allem wenn es Meinungsunterschiede gibt, weil die Verschonung liegt in der Befolgung der Eingebung Allah subhanahu wa ta'ala. Die Verschonung liegt in der Befolgung der fehlerfreien Eingebung Allah subhanahu wa ta'ala. Die nächste Lehre ist, dass dieser Hadith an sich ist ein Beweis oder ein Beweis des Prophetentums des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist ein Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil in diesem Hadith berichtet der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Zuständen, die später sozusagen, die es später erst geben wird. Ja, er sagte, wenn einer von euch, yani, noch lange lebt, der wird sehr viel Meinungsverschiedenheiten sehen. Und das ist ein Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Angebung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Und die letzte oder eine weitere Lehre ist das Warnen vor der Bid'a. Al-Bid'a, liebe Geschwister, die Neuerung in der Religion, ist was Schlimmes, was man meiden muss, weil jede Bid'a ist ein Irregehen und jedes Irregehen führt ins Höllenfeuer, möge Allah uns verschonen. Und inshallah, jetzt werden wir auf die Regeln, weil wir haben gesagt, wir die Begriffe erläutern zu Anfang, dann die Lehren, die wir rausziehen. Und jetzt gehen wir inshallah darauf ein, welche Regeln kann man aus dieser Überlieferung auch entnehmen.
الوقفة الأخيرة القواعد المستنبطة من الحديث عندنا قاعدة في الاتباع وهي قول النبي كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة أي هلكة وهذا المعنى معنى أنه لا يوجد في الدين ما يسمى بدعة حسنة ومن قال هذا فقوله باطل إنما البدعة الحسنة تكون في أمر الدنيا في المخترعات الحديثة إن كانت لا تضر ولا تصطدم مع قواعد الشرع مثل الهواتف النقالة اللي نحملها مثل مكبرات الصوت تستخدم في الوعظ والإرشاد مثل المصابيح مثل السيارات هذه كلها من البدعة الحسنة لا في أمر الدنيا وسائل أما في أمر الدين كل بدعة ضلالة فدي قاعدة مهمة جدا إن احنا ننضبط بها إن مفيش حاجة في الدين اسمها بدعة حسنة من قال بأنه في الدين بدعة حسنة فقد كذب الله وكذب رسوله واتهم النبي بخيانة الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم الدين اكتمل على إيد النبي فإن جاء من بعد من يقول إن في الدين بدعة حسنة ويزود عن الدين أو ينقص معناه بيتهم النبي
Liebe Geschwister, eine Regel, die wir aus dieser Überlieferung ziehen, ist, dass jede Neuerung ist eine Vernichtung, ist ein Irregehen. Jede Neuerung in der Religion ist ein Irregehen. Es gibt keine Neuerung in der Religion, die gut ist. Und viele sagen, Bid'a Hasana, eine gute Neuerung. Jede Neuerung, ist ein Irrigin und jedes Irrigin führt ins Feuer, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Die Neuerungen, die gut sind, die sind in Dunya, in diesseits. Modernität, ja, keine Ahnung, irgendwas, Entwicklung, Technologie. Das heißt, wenn jemand was erfindet, ja, zum Beispiel Handys, die wir nutzen, ein Laptop, ein Mikrofon, eine Kamera, was weiß ich, ein Auto, die wir im Guten benutzen. Alles, was im Guten benutzt wird und steht nicht im Widerspruch zu der Religion, auch wenn das neu ist, das ist gut. Das ist eine Neuerung, die gut ist. Aber was die Religion angeht, gibt es keine gute Neuerung. Jede Neuerung ist ein Irrigen und jedes Irrigen führt ins Feuer, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Heiligen Koran, heute habe ich euch eure Religion vervollkommenet, also vervollständigt. Ja, die Religion ist vollkommen, ist vollständig. Es kommt keine neuen Sachen dazu. Alles, was wir brauchen, um Allah zu dienen, ist festgelegt. Und hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam schon gezeigt. Und deswegen gibt es keine Neuerung, die gut ist.
نختم بقراءة الحديث عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله يحفظك.